Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian und dem bezaubernden Daniel. Daniel, wie geht's dir?
Das bin ich. Gut. Danke. Wie geht's dir?
Kurz irritiert von deiner etwas gruseligen Intro-Stimme, aber ja.
Ich hatte eigentlich vor, deine Stimme zu doppeln und an den gewissen. Sag mal nochmal das Intro und ich mach dann immer so ein Backup mit so einer tiefen Stimme. Mach mal. Du musst langsamer sprechen, damit ich mitkomme. Warum nicht? Mach doch mal.
Da fehlt mir gerade die Flexibilität für das. Die ist aufgebraucht gewesen seit deinem, wie soll ich sagen, Elvis Presley-Intro. Das muss ich erst wieder ein bisschen sammeln.
Ach, Papplapapp, du bist einfach viel zu feige. Und wenn du jetzt zurück in die Zukunft gesehen hast, dann weißt du ganz genau, wie du jetzt reagieren musst.
Ja, nee, genau so will ich nicht reagieren. Ich bin nicht Marty McFly, ich lass mich nicht von dir verarschen. So. Aber
ja, schade.
Großartiger Film.
Ja, das stimmt. Welcher ist dein Liebster?
Der erste. Der Klassiker Oldschool. Ich finde den zweiten auch nicht schlecht, aber der erste ist mir so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen und der dritte, da bin ich dann schon wieder so ein bisschen raus, muss ich sagen. Der ist mir zu abgedreht.
Ist ja meistens so der erste, ne? Eigentlich sind immer die ersten Filme die besten.
Oftmals, ja, das stimmt.
Also ich wüsste jetzt ad hoc kein Gegenbeispiel. Also klar, gibt's immer ganz gute zweite Teile, aber so unterm Strich sind doch die ersten immer die besten. Ich habe darüber, glaube ich, schon mal gesprochen. Ich bin ein großer Fan von Anfängen von Filmen. Die sind mir irgendwie am liebsten, so die ersten 30 Minuten oder so. Und ein Stück weit ist ja von so einer Trilogie oder von einer Reihe der erste Teil auch ein Anfang. So die Entstehungsgeschichte und quasi in die Welten einzutauchen, dieses Feeling, was man dort bekommt, das finde ich mit am besten. Und deswegen glaube ich, finde ich auch die ersten Filme meist am besten.
Gegenbeispiel natürlich Star Wars, die Originaltrilogie, eindeutig der dritte Teil, der beste, allein wegen der Ewoks. Dann bei der Indiana Jones Trilogie, also den Originalfilm, da ist, glaube ich, auch nicht der erste der beste. Ah, schwierig, wahrscheinlich auch der dritte, der letzte Kreuzzug. Aber okay, du hast schon recht, meistens sind tatsächlich so die ersten Filme die besten. Rocky 1.
Ja, zum Beispiel, ich glaube, der dritte geht dann manchmal wieder. Als Beispiel Karate-Tiger.
Oh Gott.
Kennst du noch Karate-Tiger?
Ja, leider, natürlich.
Wie leider? Also der erste war ziemlich gut, das war. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich Bruce Lee-Fan war früher. Und das war dieser junge Typ, der da in seiner Garage mit seinem Sandsack über diese Bruce Lee-Poster hängen hatte. Ein bisschen so wie wir früher als Kinder, nur dass wir nicht ganz so cool ausgestattet waren. Und dann irgendwann begegnet ihm ja irgendwie Bruce Lee in seinen Träumen und der wird dann zu so einem Superkämpfer und der besiegt am Ende Jean-Claude Van Damme im großen Finale. Und im dritten Teil ist es auch so, dass Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle hat. Ich habe nicht mehr den Plot im Kopf, aber ist auch so gewesen. Ne?
Ja, ist so
und ich meine, Karate Tiger 4 ist so ein Turnier zwischen einer US-Mannschaft und einer japanischen Mannschaft. Der war, fand ich auch ziemlich cool damals.
Ja, irgendwie so.
Den zweiten habe ich aber nicht mehr auf dem Schirm. Ich glaube, deswegen muss er schlecht sein.
Mein bester Kindheitsfreund und ich, wir waren nicht so die Bruce Lee-Fans. Wir haben so diese American Fighter-Filme geguckt. Das waren so Ninja-Filme. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Michael Dudikoff, klar.
Und der war auch richtig gut ausgestattet. Der Vater von dem, der hat so auf alles geschissen, der hat dem, der war Metallbauer, der hat ihm dann irgendwie aus Metall so Wurfsterne geschnitten und eigentlich total wahnsinnig, man überlegt, da so als Kind mit rumzuhantieren, naja.
Also ich sage mal so, ohne das jetzt rückblickend als erwachsener Mensch gutheißen zu wollen, aber es könnte möglich gewesen sein, dass ich auch als Kind Wurfsterne in der Hand hatte.
Ich hatte aus dem Spanienurlaub so eine Steinschleuder. Kennst du die, die eigentlich lebensgefährliche Schusswaffen waren?
Ja, in Spanien gab es auch immer so die verrücktesten Sachen, wie zum Beispiel doppelseitige Butterfly-Messer mit so Klingen an beiden Seiten. Aber es soll jetzt auch keine Waffenkunde sein. Also ich finde das rückblickend wirklich extrem beängstigend. Ne? Weiß ich auch nicht.
Das war in den 90ern irgendwie vollkommen okay, ne? Und das hast du halt auch irgendwie ganz normal dann an Kinder verkauft. Keine Ahnung, in dem Kiosk, in dem Dorf, wo ich groß geworden bin, da gab es auch irgendwie so die Regel, wo man drankommt von der Körpergröße her, das darf man kaufen. So, keine Ahnung.
Dann ist es die Frage, dann ist es sozusagen die Frage des Shop-Designs, wo man dann drankommen kann, ne?
Ja.
Also ich weiß noch, bei uns war es so, wir sind kurz vor Silvester, also in dieser Woche zwischen Weihnachten und Silvester, in der man immer so Böller und sowas kaufen kann, zu den Erwachsenen in den Supermarkt gegangen. Wir hatten dann unsere 20 Mark oder sowas und haben die immer überredet und keine Ahnung, was denen erzählt, damit sie für uns die ganzen Böller und Raketen kaufen. Und irgendwie sind wir auch immer erfolgreich gewesen.
Ja, natürlich. Ach ja, Silvester steht ja auch schon wieder fast vor der Tür. Absoluter Wahnsinn. Ich feiere wieder auf der Arbeit im Wohnhaus. Das wird schön.
Aber musst du arbeiten wieder?
Ja, aber ich finde es gut. Also ich fand das letztes Jahr so gemütlich so mit den Bewohnern zu feiern und mit einer relativ coolen Kollegin zusammen, die hat geil gekocht und wir haben uns das schön gemacht, so mit Sektpyramide, mit alkoholfreiem Sekt in den Zahnputzbechern von den Bewohnern und so. Richtig, richtig gemütlich. Ich habe da richtig Bock drauf, aber egal, wir sind noch lange nicht bei Silvester, wir sind nicht mehr in den 90ern, wir sind hier, um True Crime zu machen.
Ja, aber auch bei einer anderen Feier, entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe.
Ja, das ist ja, das kennt man ja.
Und zwar sind wir sind jetzt 2 Jahre alt.
Wir sind 2 Jahre alt, genau. Wir haben aber noch nicht so richtig gefeiert, wir hatten unseren Podcast-Geburtstag jetzt am 13. November, das war der Montag diese Woche, haben aber noch nicht gefeiert. Wir wollten ja die Feier so ein bisschen im Instagram-Livestream starten, weil, okay, der Ursprungsgedanke war, wir machen vielleicht einen Live-Podcast-Abend, das wäre richtig cool gewesen, aber da wäre halt einfach nur eine sehr eingeschränkte Anzahl an Menschen vorbeigekommen, beziehungsweise nicht überall aus Deutschland hätten die Leute kommen können und wir dachten, der Geburtstag soll für jeden irgendwie erreichbar sein, deswegen machen wir es Insta live und versuchen dann irgendwann im nächsten Jahr trotzdem mal irgendwie 1-2 Live-Termine selbst zu organisieren.
Nichtsdestotrotz schon mal herzlichen Glückwunsch an uns alle, also an dich Fabian natürlich und an euch da draußen und an mich.
Ja, also ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer kann man ja wirklich beglückwünschen, ja, die sind ja fast schon die ganzen 2 Jahre dabei, also da gibt es ja so ein paar.
Auf jeden Fall, ja.
Also auch Happy Birthday an euch quasi.
Yes.
Aber
auf jeden Fall krass, dass es uns jetzt 2 Jahre gibt. Ich glaube, das hätten wir uns vor 2,5 Jahren oder wann wir gestartet haben, so nicht gedacht. Also wir sind auf jeden Fall nach wie vor total begeistert. Und ich meine, der erste Geburtstag war ein totales Highlight. Beim zweiten schleicht sich eine gewisse Routine ein. Da sind wir wieder bei der Trilogie. Und mal sehen, wie der dritte so sein wird. Nichtsdestotrotz, also wir fragen uns ja häufig auch, ab wann darf man sich offiziell als Podcaster bezeichnen?
Ja.
Und so nach 2 Jahren darf man das? Weiß ich nicht. Was meint ihr da draußen? Dürfen wir das?
Sind wir schon Podcaster? Ich weiß auch nicht. Ich tue mich immer noch schwer damit, das irgendwie für mich zu sagen, auf jeden Fall. Was den Geburtstag angeht, ja, es schleicht sich keine Routine ein. Wir hätten das ja gerne ein bisschen anders gemacht, aber ihr kennt das erwähnen wir oft genug. Wir sind relativ viel beschäftigt und deswegen konnten wir das live halt auch nicht passend am Montag zum Geburtstag starten, sondern werden es an dem Wochenende 24., 25. November starten müssen. Genauen Termin werden wir euch noch rausgeben. Wir hätten das auch lieber, wie gesagt, direkt am Datum selbst gehabt, aber klappt halt manchmal nicht so. Aber zu diesen 2 Jahren muss ich sagen, das ist jetzt unsere 75. Folge plus die Sonderfolge Orangensaft plus 3-4 Crossover-Folgen bei anderen Podcasts. Also wir haben das echt geschafft, in den 2 Jahren eine gewisse Konstanz auch zu entwickeln. Trotz all des Stresses, den wir nebenbei haben, haben wir eine gewisse Regelmäßigkeit am Start.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Routine einschleichen meinte ich natürlich nicht, dass es in irgendeiner Form uns nicht wichtig ist oder so, oder dass wir dem Ganzen keinen Wert beimessen, sondern viel eher, dass ich meinte, der erste Geburtstag war schon ein überwältigendes Highlight für uns, weil wir damit nicht gerechnet haben, überhaupt so lange am Start zu bleiben. Und man hat sich aber trotzdem jetzt mittlerweile daran gewöhnt, dass das Ganze hier eine Kontinuität hat und auch weiterhin haben wird. Und von daher ist dieser zweite Geburtstag nicht ganz so überraschend wie der erste. Nichtsdestotrotz für uns total bedeutsam. Also das wollte ich jetzt irgendwie nicht kleinreden.
Ja, das hast du mega gut zusammengefasst. Der erste ist halt auch einfach was Besonderes gewesen. Einfach aus diesem Gesichtspunkt heraus, den du schon angesprochen hast. Man konnte das gerade so im ersten Jahr alles gar nicht so richtig einschätzen. Wohin geht die Reise? Wie entwickelt sich das? Und wo ist man? Wo steht man in einem Jahr? Und
genau.
In dem Jahr seitdem hat man sich halt einfach schon auch mehr etabliert und man kann die ganze Geschichte eher überblicken und eher einschätzen. Und wir wussten jetzt, nachdem wir das erste Jahr voll gemacht haben, dass wir auf jeden Fall auch das zweite voll machen. So, also deswegen dann vielleicht nicht mehr ganz so viel Spannung im Magen gehabt.
Ja.
Aber wie gesagt, wir sind heute hier, um über True Crime zu sprechen. Ich habe heute ein bisschen was anderes, was heißt was anderes, ein bisschen anderes Format als sonst. Ich habe quasi 2 Fälle mitgebracht, hatten wir schon mal in der Folge
27, war das 27?
Kann
ich
sein.
Ich habe die nämlich gerade erst gehört.
Ja.
Das ist, warum heute? Was ist diesmal die Begründung? Beim letzten Mal war es nämlich, sinngemäß hast du gesagt, wenn es nicht sogar das wortwörtliche Zitat jetzt ist, ich bringe heute 2 Folgen mit, da es im Prinzip der gleiche Fall ist, nur in verschiedenen Ländern.
Ja, also das sind 2 verschiedene Fälle. Also ja, die haben schon auch Parallelen. Ich werde den zweiten auch nur ganz kurz anreißen. Also der Hintergrund ist folgender. Der Fall, den ich mitgebracht habe, der ist relativ kurz. Ich wollte den aber gern trotzdem erzählen, weil ich ihn aus mehreren Gründen erzählenswert finde. Und der zweite Fall ist ein Fall, der die deutsche Justiz über viele, viele Jahre bewegt hat und jetzt tatsächlich Ende Oktober einen Abschluss gefunden hat
Ach, spannend.
in einem Urteil des Bundesgerichtshofs. Deswegen möchte ich auch über diesen Fall sprechen. Also ich möchte den nur ganz kurz umreißen. Ich werde den gar nicht so ausführlich erzählen. Ich werde nur erzählen, was passiert ist und warum dieses Urteil gefällt wurde und was daran wegweisend ist. Und wir werden über dieses Urteil sprechen, primär.
Okay.
Und dann haben wir, was wäre, wenn? Also ich habe die Abfrage gemacht vor der letzten Aufnahme, also vor der eigentlich
Ja,
geplanten
sehr
letzten
gut, sehr gut.
Aufnahme. Ja. Ich starte direkt mal mit einer Frage, Daniel. Wir starten ja ganz gerne mal mit Schätzfragen. Das hatten wir, was die Mordrate in Deutschland anging, zum Beispiel. Was denkst du, oder kurz anders, ich starte mit einer kleinen Story aus dem Nähkästchen von uns beiden.
Ja, zum Glück sind wir nicht live, dann kann ich immer noch mein Veto einlegen im Zweifel.
Es wird nicht zu privat. Ich will nur ganz
Okay.
kurz über Inobhutnahmeeinrichtungen sprechen. Und Daniel und ich, wir haben vor einiger Zeit in einem anderen Kontext mal gemeinsam in einer Inobhutnahmestelle gearbeitet, weil wir dort etwas angeboten haben für die Kinder dort und haben so ein bisschen so einen Einblick gewonnen, wenn auch nur sehr oberflächlich, in eine solche Stelle, in auch diese Kinder, in die Psyche von diesen Kindern, wie die so ticken und wie das Leben da so läuft.
Ja, das kann man so sagen. Und das war definitiv ein krasses Erlebnis für mich.
Ich fand's total cool. Ich
Ich
hätte
fand's, ja.
es gern häufiger gemacht. Ich hätte gerne das öfter und länger gemacht. Und es war so interessant. Es war eigentlich genau, wie ich es mir vorgestellt habe, dass man so diese Schutzschicht dieser Kids, die ja geprägt, also deren Leben ja geprägt ist von Ablehnung und von hin und her geschoben werden, dass man erstmal so diese Schutzschicht der Kids irgendwie durchbrechen musste, dass die einen an sich heranlassen und dass die aber auch zulassen, für etwas Begeisterung zu entwickeln. Und als wir das dann hatten, finde ich, war das total cool mit denen.
Voll. Also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, so die Arbeit mit Kindern gibt einem ja sowieso was ganz Positives. Und an der Stelle war es für mich deswegen so krass, weil ich halt so die Gesamtatmosphäre noch nie kennengelernt habe, das für mich neu war, was für mich etwas Bedrückendes hat gleichzeitig und was Verlorenes. Was Bedrückendes, was Verlorenes, aber auch was grundlegend Einfaches, sodass wir mit dem Programm, was wir da hatten, glaube ich, auch denen eine gute Zeit machen konnten.
Ja, das glaube ich auch und das ist auch eigentlich alles, was wir wollten.
Genau. Also wir haben da einen Workshop angeboten, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Und ich glaube, dass, ja, dass die, die da mit dabei waren, auf jeden Fall auch Spaß hatten.
Ja, genau. Also ein Workshop im künstlerisch-kreativen Bereich. Deswegen sagte ich auch so, man musste erstmal so diese Hülle, diese Selbstschutzhülle durchbrechen, weil das eben auch von denen so ein bisschen verlangt hat, vielleicht auch mal ein bisschen albern zu sein, so ein bisschen kreativ zu sein, sich irgendwie in verschiedene Situationen reinzudenken und da musste halt erst diese zur Schau gestellte Coolness erstmal für fallen. Aber egal.
Voll. Also was ich ganz kurz zur Atmosphäre noch beisteuern möchte, ist, dass das ja auch eigentlich so zur Hochzeit von Corona stattgefunden hat, so dass man sagen muss, das schwingte da durchaus auch noch mit, finde ich. So diese Abgeschottenheit und auch war es zu dieser Zeit nicht unbedingt normal, etwas anzubieten mit vielen Menschen drumherum.
Ja, null, absolut null. Was denkst du, wie viele Kinder pro Jahr in Deutschland in Obhut genommen werden?
Okay, ich glaube, das sind einige. Ich glaube, das sind wirklich viele. Langfristig oder gibt es da nochmal Unterschiede?
Da gibt es jetzt keine Differenzierung. Also die Statistik, die ich habe, die zeigt einfach nur Inobhutnahmen an. Da geht es jetzt nicht darum, wie schnell die wieder rauskommen. Ich meine, das ist ja so, Inobhutnahme ist letzten Endes ein Instrument der Ämter bei langanhaltendem Fehlverhalten. Das wird ja nicht einfach so gemacht. Oder bei langanhaltender Überforderung der Eltern. Das wird ja nicht einfach so gemacht. Und deswegen werden Kinder, die in Obhut genommen werden, in der Regel auch längerfristig in Obhut genommen.
Ja.
Ich kann jetzt hier einfach die Zahlen nennen, dann musst du nicht irgendwie drum
Nee,
rumraten.
warte, ich kann's dir sagen, 15.000. Habe ich richtig geraten?
Nee.
Shit.
Letztes Jahr waren es 66.444 Kinder.
Wow.
Alleine noch mehr als die Zahl, die du genannt hast. Du hast 15.000 genannt. 17.200 von diesen 66.400 werden aufgrund von massiver Überforderung der Eltern oder eines Elternteils in Obhut genommen. Der größte Teil, knapp 30.000, entfällt auf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die halt aus dem Ausland einreisen und die dann natürlich, weil sie keine Erziehungsberechtigten bei sich haben, auch erstmal in Obhut genommen werden.
Wie viel waren das jetzt mit den Eltern? 17.000.
17.200, ja.
Okay, dann lag ich relativ nah dran mit meinen 15.000. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel solche Fälle jetzt gar nicht mit einbezogen, die du jetzt gerade sagtest, also in meinen Gedanken zumindest nicht, aber ist ja eigentlich total logisch.
Ja, aber wie gesagt, das sind knapp 30.000, die unbegleiteten Flüchtlinge. Das heißt, die hier vor Ort leben, die in Obhut genommen wurden, sind 36.000 und davon 17.000 aufgrund von Überforderung der Eltern, knapp 1.200 wegen Anzeichen für sexuelle Gewalt zum Beispiel. Also das kommt dann nochmal on top. Das sind also verschiedene Zahlen, die da erfasst werden. 4.500 wegen Anzeichen für psychische Misshandlungen. Also, dass dann die Eltern nicht unbedingt überfordert sind, nicht sexuell misshandeln, aber auf eine andere Art und Weise die Kinder eben misshandeln.
Ja, Gewalt hat ganz viele Gesichter.
Gewalt hat ganz, ganz viele Gesichter, ja. So, warum erzähle ich dir das? Warum spreche ich über den Obhutnamen? Weil die Hauptpersonen des heutigen Falls ebenfalls diese Geschichte erlebt haben. Ich habe dir Fotos geschickt zur heutigen Aufnahme. Und das allererste Bild, das ich dir geschickt habe, zeigt ein junges, rothaariges Mädchen mit einem Sonnenhut, das halt so total sympathisch und nett in die Kamera blickt und so diesen Hut so neckisch hält, als ob er so ein bisschen vom Wind verweht wäre.
Ja.
Genau. Das ist die 16-jährige Amber Gibson, die in Schottland lebt und die mit ihrem Bruder Connor, der ist auf dem übernächsten Bild zu sehen, der Junge mit der Brille.
Ja.
Die beiden, die teilen dieses Schicksal. Also die werden in einer Familie groß, wo Gewalt und Übergriffe normal sind. Der Vater misshandelt die Mutter schwer, körperlich und auch sexuell und auch psychisch. Man weiß nicht so richtig, ob sich die Gewalt auch gegen die Kinder gerichtet hat. Also sowohl die körperliche als auch die sexuelle Gewalt. Man kann das aber durchaus vermuten. Man weiß auf jeden Fall, dass er die Mutter häufig vor den Kindern misshandelt. Also die bekommen in einem sehr frühen Alter da einfach mit diese A, total kranke Beziehungsbild, also was natürlich keinerlei gesunde Beziehungsmuster vermittelt, aber auch eben diese Verzweiflung und Hilflosigkeit der Mutter und auch diese gewalttätige Übergriffigkeit des Vaters. Also die sind von einem sehr, sehr jungen Alter an im Prinzip seelischen Misshandlungen ausgesetzt, mindestens mal.
Ich finde sowas total schrecklich. Das ist sehr schlimm. Die armen kleinen Seelen.
Ja, da wird einem immer wieder klar, wie gut und behütet man selbst aufgewachsen ist. Ich meine, ich will gar nicht so tun, als ob irgendwie alles so Glücksbärchenland gewesen wäre bei uns zu Hause. Ne? Und meine Eltern und sicherlich auch deine Eltern hatten auch ihre Probleme und ihre Macken und ihre Schattenseiten, aber das ist halt weit weg, Lichtjahre weit entfernt von der Realität von solchen Kindern.
Genau, also wirklich unfassbar, auch nicht greifbar so weit weg. Ne? Also ich finde, dazu gehört ja immer auch ein Grundvertrauen, das man hatte.
Ja.
Ne? So ein Grundvertrauen, dass Dinge nicht passieren. Man denkt noch nicht mehr darüber nach, dass sowas passieren könnte, wie vielleicht die beiden oder auch viele, viele andere Kinder erlebt haben. Und das gibt einem halt eine gewisse Sicherheit, dass wir genossen oder die wir genossen haben.
Ja.
Und insofern war sowas eben wirklich Lichtjahre weit weg.
Ja, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, über einfach die verschiedenen Prägungen von Persönlichkeitsstrukturen, aber auch von eben Beziehungsbildern, zwischenmenschlichen Beziehungsbildern, romantischen Beziehungsbildern, was alles in der Kindheit passiert und was eben auch eine Reflexion dessen ist, wie das Elternhaus ist. Ne? Also ich meine, klar entwickeln wir uns irgendwie irgendwann weiter und auch über das hinaus, was unsere Sozialisation uns vorgegeben hat. Aber letztlich ist eben diese Beziehung zwischen Vater und Mutter das Erste, was wir erleben und so das Erste, was wir als Konzept von Beziehung, das erste Schema von Beziehung, das wir entwickeln und dann auch für uns vortragen. Also wenn du aus einem Elternhaus kommst, wo dir ein kaputtes Schema vorgegeben wird, dann fällt es dir unheimlich schwer, irgendwann gesunde Beziehungsstrukturen deinerseits zu entwickeln.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine so, die Familienlebensformen waren natürlich auch zu unserer Zeit noch, ich würde schon sagen, weitaus traditioneller, als sie heutzutage sind. Zum Glück gab es auch die Aufklärung, sodass die Heranwachsenden heute auch wissen, es gibt auch Lebensformen, die anders sind als Vater, Mutter, Kind. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass halt alles, was irgendwie zu unserer Zeit anders war, natürlich dann auch noch mehr aufgefallen ist als vielleicht heute. Und also ich meinte jetzt eher, ich gehe jetzt auf die ganzen Familienkombinationen eigentlich zielig ab, ne? Was natürlich solche Gewalttaten in der Familie komplett ausschließt.
Und natürlich hat man sich auch früher, du hast gesagt, wir sind in starreren Familienstrukturen aufgewachsen und wir sind halt auch zu einer Zeit aufgewachsen, wo es eben noch schwieriger war, auch teilweise sich zu trennen. Ja, gerade auch auf den Dörfern, woher wir kommen, da hat man sich dann vielleicht auch eher nicht von einem Partner getrennt, auch wenn die Beziehung vielleicht gewalttätig war oder übergriffig geprägt war, weil eben Trennung auch wieder so ein Stück weit sozial irgendwie nicht so schön angesehen war, ne?
Oder wo es einfach nur nicht gepasst hat, ne? Es muss ja nicht immer auch irgendwie sowas Übertriebenes sein, dass es zu Übergriffen gekommen ist, zu Gewalt oder so, sondern einfach nur vielleicht, dass es nicht mehr gepasst hat. Ich glaube auch, dass die Trennungsmoral in den letzten 3 Jahrzehnten doch deutlich gestiegen ist. Würde ich jetzt mal so ins Blaue sagen, ohne da jetzt irgendwelche Zahlen zu kennen.
Ja, was natürlich auf der einen Seite sicherlich gut ist, weil es irgendwie für eine höhere Aufklärung und für eine höhere auch Selbstständigkeit von Frauen beispielsweise spricht. Früher hat man sich ja oft nicht getrennt, weil man, wenn man getrennt war, auch teilweise wirtschaftlich ruiniert war, ne? Also es ist insofern gut, dass Frauen das heutzutage offensiver tun können. Gut, Männer natürlich auch, klar. Aber auf der anderen Seite werden heute natürlich dann vielleicht auch irgendwie schneller mal Dinge weggeworfen, die man vielleicht vor 20 Jahren noch hätte reparieren können oder so, ne? Also es ist auf der anderen Seite auch wieder...
Genau. Also Wegwerfgesellschaft zeichnet sich da irgendwie ein Stück weit natürlich auch im Beziehungsleben aus, definitiv. Nichtsdestotrotz, gerade so was die Rolle der Frauen betrifft, man muss sich nochmal vor Augen führen, dass ich glaube vor 100 Jahren durften Frauen so gerade eben wählen oder noch nicht, ich weiß nicht, so um den Dreh. Das Frauenwahlrecht in Deutschland jetzt ist nicht sehr alt und vor 120, 130, 140 Jahren, also im Prinzip ein kleiner Katzensprung in der Geschichte, da waren Frauen wirklich darauf angewiesen, von den Männern versorgt zu werden. Und die haben ihnen halt den Nährboden gegeben, daher eine große Abhängigkeit. Und ich glaube, dass vor allem aus diesem Punkt der fehlenden Emanzipation zu dieser Zeit es auch seitens der Frauen weniger Trennungswünsche gegeben hat.
Sicherlich, ja. Das Frauenwahlrecht in Deutschland ist tatsächlich 1918 gesetzlich verankert worden. Also du hast relativ recht mit deinen 100 Jahren. Ich muss so ein bisschen dran denken, der erste True-Crime-Fall im Endeffekt, mit dem ich Berührung hatte, war genau sowas. So eine unglückliche Beziehung und man trennt sich nicht Geschichte. Da hat, als ich in der Grundschule war, die Mutter eines Grundschulfreundes am Frühstückstisch ihren Mann mit einem Küchenmesser bearbeitet, sage ich mal.
Echt jetzt?
Ja, also mein Grundschulfreund kam daraufhin nicht in die Schule und wir hatten damals so einen Deal, dass man konnte Kakao kaufen, halt für die Pausen. Irgendwie für 30 Pfennig oder so. Und wenn jemand einen Kakao gekauft hätte und krank war, dann musste das Kind, das am nächsten dran wohnt, dann auf dem Heimweg diesen Kakao nach Hause bringen. Und weil ich am nächsten dran gewohnt habe, musste ich dann diesen Kakao bringen, bin dabei angefahren worden, weil es ein nebliger Tag war, also total crazy.
Was für ein Tag, ja.
Und konnte dann diesen Kakao nicht übergeben und habe dann im Nachhinein erfahren, dass der Junge halt nicht in die Schule kam, weil am Frühstückstisch halt die Mutter den Vater abgestochen hat, um es mal sehr platt zu formulieren.
Das heißt, der Vater hat es nicht überlebt?
Der hat es überlebt und die sind dann auch zusammengeblieben, weil man trennt sich ja nicht, ne?
Okay.
Und das war halt auch so eine Beziehung, die offensichtlich komplett kaputt und toxisch war, aber wo man sich aus verschiedenen Gründen einfach nicht trennen konnte und selbst nach diesem Gewaltakt dann offensichtlich das nicht konnte, ne?
Aber was für eine Fügung, dass du ausgerechnet dann angefahren wurdest an diesem Tag. Also, ja. Weißt du, was war jetzt besser für dich? Also, keine Ahnung.
Mir wäre ja nichts passiert, als ich da hingekommen wäre, da wäre ja alles schon gelaufen gewesen, aber es, also auf dem
Tag. Ja, aber du hättest ja trotzdem, du wärst ja dann trotzdem mit den Menschen in Begegnung gewesen und hättest das ja irgendwie auch mitbekommen. Also du hättest wahrscheinlich schon mehr mitbekommen als, Achtung, hier ist gerade dicke Luft.
Keine Ahnung, auf dem Tag lag auf jeden Fall irgendeine dunkle Energie, ne? Das war dann folgerichtig, dass ich auf dem Heimweg dann angefahren werde. Egal.
Total krass, ja. Dann hast du wenigstens 2 Kakao für dich gehabt.
Ja, ich hatte immer Vanillemilch.
Also, die hatte ich übrigens auch immer. Ich meine, die hatte 50 Pfennig bei uns, aber ist egal.
50 Pfennig, nee, Milch 30 Pfennig, Kakao 40, glaube ich, und Vanillemilch und Erdbeermilch 50. So, ist auch scheißegal jetzt.
Ihr hattet Erdbeermilch?
Wir hatten Erdbeermilch. Boah,
Snobs gibt's ja gar nicht. Gab's bei uns nicht.
Ja, jetzt sind wir ganz schön abgeschweift.
Ja, Entschuldigung.
Wie gesagt, Amber Gibson und ihr Bruder Connor Gibson, die haben leider auch dieses Martyrium einer sehr kaputten Ehe der Eltern erlebt, Übergriffe gewalttätiger Art, vermutlich auch sexueller Art und höchstwahrscheinlich auch gegen die Kinder gerichtet, sodass dann irgendwann das schottische Jugendamt auch keine andere Handhabe mehr sieht, als die Kinder aus dieser Familie zu entfernen. Die werden dann erstmal auch in so einem in Obhutnahmeheim geparkt, also einem Kinderheim, was sicherlich nicht optimal ist, aber vermutlich immer noch besser als der familiäre Hintergrund, den sie haben. Das war anscheinend auch eine relativ schwere Zeit. Also man weiß ja auch, dass in Pflegeheimen auch häufig es Dinge gibt wie Grüppchenbildung, wie Übergriffe auch teilweise durch Personal, durch andere Kinder. Man weiß jetzt nicht, was jetzt hier genau passiert ist. Man weiß halt nur, dass die Zeit jetzt auch nicht unbedingt besonders schön war im Heim, im Kinderheim. Aber die beiden kommen da so ein bisschen durch, weil sie halt einander haben. Also Amber und ihr Bruder, der ist 2 Jahre älter als sie, der ist so ein bisschen eine Konstante in ihrem Leben. Irgendwann wendet sich dann alles zum Guten für die beiden Geschwister. Es findet sich eine Pflegefamilie, die eigentlich Amber aufnehmen möchte, aber dann halt auch den Bruder Connor mitnimmt. Also die wollen diese beiden Geschwister dann nicht trennen. Die hatten eigentlich tatsächlich vor, ein Pflegekind zu nehmen, aber wollten die Geschwister dann doch zusammenlassen. Und denke ich auch eine sehr, sehr gute Sache. Dann, wenn man irgendwie merkt, okay.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
So, dass beide Kinder dann eben in dieser Pflegefamilie einziehen und da blüht Amber nun so richtig auf. Sie entwickelt sehr viele musische Interessen, interessiert sich für Kunst und Musik, singt in ihrer Freizeit viel und lässt sich auch von ihren Pflegeeltern so ein bisschen eben zu Kunst bringen. Also das sind offensichtlich Leute, die sind jetzt keine Künstler, aber sind künstlerisch interessiert und bringen sie halt so ein bisschen daran, dass sie sich ja Galerien anguckt, Bilder, Ausstellungen und da eben so, wie gesagt, so ein musisches Interesse entwickelt. Connor hingegen geht in so eine andere Richtung. Der entwickelt sich so ein bisschen zum Sorgenkind. Der kapselt sich ab und wird so ein bisschen zum Einzelgänger. Und während Amber auf eine ganz normale Schule geht und da auch ganz gute Leistungen erzielt, muss er auf eine Förderschule für Kinder mit sozialen und emotionalen Schwierigkeiten. Also ihn hat offensichtlich diese Prägung aus der Kindheit da irgendwie emotional und sozial stärker geschädigt, sodass er da offensichtlich irgendwelche Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen aufweist.
Ja.
Im Alter von 14 wechselt Amber in so eine Art betreute Jugend-WG, also die ist immer noch eng verbunden mit ihren Pflegeeltern, aber zieht aus in so eine WG mit anderen ehemaligen Pflegekindern, wo die einfach stationär leben und wo auch eine Betreuungskraft lebt, aber sich so weitestgehend aus dem Tagesgeschäft der Jugendlichen raushält. Also die sollen so ein bisschen aufs Leben vorbereitet werden. Die haben dann da quasi einen festen Ansprechpartner, der auch so ein bisschen bei organisatorischen Dingen hilft und bei, weiß ich nicht, Einkäufen, Putzplan und so, aber die organisieren ihr Leben eigentlich autonom.
Im Alter von 14, hast du gerade gesagt.
Genau, also das ist so eine Übergangsgeschichte. Ja. Da kann man so mit 14 einziehen und bleibt dann in der Regel, bis man 18 ist. In Ausnahmefällen kann man auch noch ein bisschen länger bleiben und keine Ahnung, diese Betreuungskräfte helfen dann beispielsweise auch nach der Schule einen Ausbildungsplatz zu finden oder einen Uniplatz. Also die nehmen so die Stellung ein, die eigentlich Eltern einnehmen, behalten sich schon ein bisschen mehr zurück, also versuchen wirklich nur so anleitend helfend tätig zu werden, ne? Also jetzt nicht irgendwie den Leuten
das. Ja, okay. Nee, genau, kann ich verstehen. Und gleichzeitig irgendwie trotzdem sind die Kinder ihres Gleichen, also zumindest den gleichaltrigen Teenagern um einiges voraus, da sie in so eine Art WG wohnen und ein höheres Massenselbstständigkeit an den Tag legen müssen.
Ja, klar, natürlich. Aber da soll natürlich das auch aufgefangen werden, dass eben diese Selbstständigkeit oft defizitär ist aus den familiären Hintergründen. Ne? Und wenn du beispielsweise dann in einem Pflegeheim-Kontext groß wirst, dann wirst du halt auch nicht so an so eine Selbstständigkeit rangeführt. Und deswegen macht es Sinn, wenn du früh mit, weiß nicht, 14, 15 in so eine WG ziehst und dann wirklich dann nochmal gezielt auf das Leben vorbereitet wirst, weil so Kinder aus so vernachlässigten Strukturen, die sind oft relativ selbstständig, weil die oft sehr viel selbst organisieren müssen, weil halt auf die geschissen wird. Aber die sind halt auf eine falsche Art und Weise selbstständig, ne?
Ja, verstehe ich.
Das ist übrigens, wenn ich jetzt mir das aussuchen könnte, wäre sowas übrigens fast schon mein Traumberuf. Also so Betreuer in so einer Einrichtung, das würde ich total feiern.
Ach echt? Ja, aber das würde auch, glaube ich, extrem gut zu dir passen. Also ich glaube, du kannst total gut mit jungen Menschen und wie gesagt, ich habe es ja beim Workshop auch erlebt und ich glaube, du bist dann auch so ein Buddy-Typ, der denen auch gut tun würde. Mit einer Autorität, die sie brauchen.
Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Ding. Immer wenn ich so Berichte über solche Einrichtungen sehe oder so oder auch so ein bisschen überlege, wohin mein beruflicher Weg mich irgendwann mal führt, weil ich ja wirklich der Meinung bin, es ist nicht gut für jemanden, wenn man zu lange stillsteht und zu lange das Gleiche macht. Also sowas ist auf jeden Fall auf meiner Liste recht weit oben. Egal. Amber wechselt also mit 14 in eine solche WG und blüht dort weiter auf, also erzielt ganz gute schulische Noten und ist da wirklich zur vollsten Zufriedenheit ihrer Betreuungskräfte also eingebunden. Hegt auch nach wie vor ein gutes Verhältnis zu ihren Pflegeeltern.
Ja.
Connor hingegen bleibt bei den Pflegeeltern leben, bis er 18 wird. Er braucht offensichtlich ein bisschen mehr Unterstützung, das merken die Behörden, das merken auch die Pflegeeltern. Und als er dann 18 wird, da läuft dieses Pflege-Agreement aus, dass die Pflegeeltern mit dem Amt haben und er ist quasi gezwungen, auszuziehen, sich was Eigenes zu suchen und strandet so ein bisschen, lebt dann in einer obdachlosen Unterkunft und ist offensichtlich nicht so aufs Leben vorbereitet wie seine Schwester.
Hätte er nicht einfach als Mitbewohner bei den Eltern einziehen können, wenn er dann erwachsen war?
Ich weiß ehrlich gesagt, kenne ich die Hintergründe nicht. Ich weiß nicht, ob es da ein verpflichtendes Agreement seitens des Amtes gab, dass er mit 18 auf jeden Fall ausziehen musste. Oder ob er denen auch zu anstrengend war durch seine sozialen und empathischen Entwicklungsstörungen. Oder ob die Bindung auch einfach nicht so stark war wie zu Amber. Ne? Also ich kann das nicht hundertprozentig.
Ach so, ja.
Ich weiß halt nur, dass er dann in eine Obdachlosenunterkunft zieht und auch dieses Verhältnis der Geschwister untereinander so ein bisschen abkühlt. Also die haben natürlich hin und wieder noch Kontakt, aber so dieses, man geht so gemeinsam durchs Leben und man ist füreinander da, das findet irgendwie in dem Maße nicht mehr statt. Also diesen Fokus legt Amber jetzt um auf ihre WG und auf ihr Betreuungspersonal und sie genießt halt so diese neu gewonnene Freiheit.
Ja, okay. Ja.
Im Juni 2021, da ist sie 16, erleidet sie einen starken Eingriff, einen Schicksalsschlag. Auf einer Party wird sie von einem 4 Jahre älteren Mann vergewaltigt. Jamie Starr, von dem hast du auch ein Foto, das ist das zweite Bild, das ich dir geschickt habe.
Ja.
Der setzt sie auf einer Party mit K.O.-Tropfen außer Gefecht und missbraucht dann die wehrlose, betäubte Amber. Und ja, es ist für sie ein Riesenweg, nicht nur zur Polizei zu gehen, das Ganze zur Anzeige zu bringen, sondern auch da rein zu vertrauen, dass da irgendwas passiert ist. Ne? Also sie war, wie gesagt, bewusstlos, sie kann keine große Aussage machen. Man kann zwar diese Spuren der Vergewaltigung nachweisen, man kann, glaube ich, auch noch die Drogen bei ihr nachweisen. Aber es steht halt so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Er spricht von Einvernehmlichkeit und ich glaube, das ist natürlich auch für so ein junges Mädchen, 16 Jahre, dann auch wirklich eine ganz, ganz schwere Zeit.
Ja, natürlich.
Mit so einem Eingriff in die persönliche Würde und mit so einer starken Verletzung der Privatsphäre dann eben ja öffentlich zu werden, in Anführungsstrichen, also an die Pflegeeltern heranzutreten, an die Betreuer heranzutreten, zur Polizei, aber sie macht das alles und steht das relativ tapfer durch offensichtlich. Und auch wenn Aussage gegen Aussage steht, wird dieser junge Mann später verurteilt werden wegen der Vergewaltigung, aber das spielt im Prinzip keine große Rolle, es ist nur ein schlimmer Eingriff in ihr Leben, eben etwas, was sie so dämpft in diesem aufstrebenden Aufleben und in dieser positiven Suche nach einem glücklichen Erwachsensein.
Ja, also ich meine, das ist ein maximales Trauma, ne? Also das darf man jetzt auch nicht klein halten. Das ist allein, also selbst wenn hier Aussage gegen Aussage steht und es keine Form von Rosenkrieg oder irgendwie sowas gegeben hat, dann war es für sie aus ihrer Sichtweise eine Vergewaltigung.
Ja.
Und das ist natürlich heftig.
Es war eine Vergewaltigung, weil es gab keine Beziehung zwischen den beiden und es also kein Rosenkrieg, nichts in der Art, weil es keine Beziehung gab. Sie hat diesen jungen Mann auf dieser Party halt kennengelernt und er hat einfach die Gunst der Stunde genutzt, arschlochmäßig sie betäubt und dann dieses wehrlose und bewusstlose Mädchen einfach missbraucht. Und der Dirnenspross wird Gott sei Dank dafür auch im Gefängnis sitzen, aber das ist wie gesagt nur ein kleiner Teil der Geschichte. In dieser ganzen schweren Zeit jedenfalls wünscht sie sich, dass ihr Bruder wieder mehr für sie da ist, denn er war wie gesagt früher so ein bisschen ihr Rückhalt im Leben. Und auch wenn das Verhältnis der beiden nach wie vor angespannt ist, nimmt sie wieder so ein bisschen stärkeren Kontakt zu ihm auf und er ist dann auch wieder etwas häufiger für sie da offensichtlich.
Ja.
Inwieweit weiß man nicht, aber man kann jetzt anhand von Telefonauswertungen einfach sehen, dass da der Kontakt zu der Zeit stärker war als zuvor. Und so verabreden die beiden sich am 26. November 2021 zu einem Treffen. Also die hatten sich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen, aber berauben jetzt ein Treffen an.
Ja.
Von diesem Treffen kehrt allerdings Amber Gibson nicht mehr zurück in ihre WG. Also da herrschen relativ strenge Regeln. Wie gesagt, den Jugendlichen wird ein großes Maß an Autonomie zugestanden, aber es gilt halt auch einfach, es gilt eine feste Zeit des Heimkommens. Ich weiß nicht, was da jetzt vereinbart war. Es gelten halt schon feste Rahmenbedingungen und sie meldet sich dann halt später nicht wieder zurück und sagt auch nicht Bescheid, dass sie noch irgendwo aufgehalten wurde, sodass irgendwie relativ schnell die Betreuungskräfte davon ausgehen, dass ihr irgendwas passiert sein könnte.
Ja.
Die Polizei fährt in der Obdachlosenunterkunft ihres Bruders vorbei und befragt den, ob irgendwas komisch war an diesem Abend, ob er weiß, wo seine Schwester hin ist, aber er kann sich das auch nicht erklären. Amber ist erstmal verschwunden.
Aber war sie denn bei ihm?
Die haben sich außerhalb getroffen.
Ach so, okay.
Also die haben sich außerhalb getroffen.
Sind dann wieder ihre Wege gegangen, erst nach Hause und sie ist einfach nicht mehr zu Hause aufgetaucht.
Exakt, genau. Einen Tag später, am 27. November 2021, findet ein Spaziergänger die Leiche einer jungen Frau in einem Gebüsch in der schottischen Stadt Ketso Glen. Es ist da in einer Parkanlage in einem Gebüsch versteckt und offenkundig einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen und offenkundig auch einem Sexualverbrechen zum Opfer gefallen. Und dieser Spaziergänger nutzt nun seinerseits die Gunst der Stunde und missbraucht die Leiche, die er da gerade gefunden hat.
Nicht wahr?
Ja, doch. Der stößt da quasi auf die tote Amber Gibson und hält das für eine großartige Gelegenheit, Sex mit dieser Leiche zu haben und tut das dann auch.
Oh.
Verständigt auch nicht die Behörden, sondern versteckt die Leiche wiederum, um gegebenenfalls nochmal zurückzukehren und das nochmal zu tun.
Oh mein Gott.
Einen Tag später, am 28. November, wird dann die Leiche final von Fußgängern entdeckt und auch die Behörden werden alarmiert. Und da wird dann eben Amber Gibson identifiziert, die ja, wie gesagt, verschwunden war, die auch natürlich vermisst gemeldet wurde von den Betreuern ihrer WG. Es zeigt sich, dass sie geschlagen wurde, letzten Endes erwürgt und dass höchstwahrscheinlich versucht wurde, sie zu vergewaltigen und dass aber auch die Leiche sexuell manipuliert wurde nach ihrem Tod. Und das Spurenbild weist nun eben die Polizei darauf hin, dass da zwei verschiedene Leute am Werk waren.
Und man konnte auch aufgrund des Spurenbildes herausfinden, dass es da einen zeitlichen Abstand gab. Ich meine, es hätte ja theoretisch auch sein können, dass es dann zwei Täter gleichzeitig waren.
Nee, man konnte das anhand des Spurenbildes dann relativ gut auslesen und rekonstruieren, dass es zwei Täter waren. Der Spaziergänger, der dann die Leiche missbraucht hat, das ist das fünfte Bild, das ich dir geschickt habe. Der Mann, der vor so einer Backsteinwand steht.
Puh, unglaublich, was es für Menschen gibt. Unglaublich.
Der wird sich natürlich Gott sei Dank auch dafür verantworten müssen. Das Strafmaß ist noch nicht festgezurrt, aber der Richter hat da auch schon durchblicken lassen, dass es eine empfindlich langjährige Haftstrafe geben wird für diese Tat. Also ganz, ganz fieser Jürgen, ne? Kommt er da vorbei, entdeckt da ein totes Mädchen und hält das für die bestmögliche Idee, dann diese Leiche zu missbrauchen. Das ist so eine Sache. Man kommt da nicht drüber weg, ne? Vor allem, weil ich mir denke, so dieses arme Mädchen hat möglicherweise als Kind sexuelle Gewalt erlebt, ist dann vergewaltigt worden auf dieser Party im Juni, hat dann durch ihren Mörder sexuelle Gewalt erlebt. Das war auf jeden Fall eine versuchte Vergewaltigung. Inwieweit sie vollendet wurde, kann man nicht so richtig sagen. Und dann selbst im Tod noch sexuelle Gewalt erlebt. Also das ist an Abartigkeit,
der wirklich. Das ist so. Nee, und auch so an Gemeinheit, weißt du, dass ein Mensch so viel Leid erfährt. Das ist unglaublich.
Ja, dann auch gerade in so einer Phase, wo sie eigentlich dabei war, wie ja schon gesagt, dieses schwierige Leben und diese beschissenen Karten
abzustoßen.
Ja. Genau, diese beschissenen Karten, die sie bekommen hat, abzustoßen und irgendwie aufzublühen. Ne?
Auf jeden Fall, ja. Einfach nur unfair.
Die Polizei wendet sich jetzt relativ schnell wieder ihrem Bruder Connor zu, denn die wissen natürlich auch, dass ja er so ein bisschen diese Störungen im Sozialverhalten hat, im emotionalen Bereich und der ist auch schon so ein paar Mal problematisch aufgefallen in der Pflegefamilie und auch in der Obdachlosenunterkunft, in der er lebt. Aber der hat ja gesagt, dass die beiden sich getrennt haben, dass nichts auffällig war. Er hat auch dann am 28. November direkt einen Nachruf auch für seine Schwester auf Facebook gepostet, also wie wir das auch aus dem Fall toxisch kennen, wo jemand quasi in vertuschender Absicht dann so einen Nachruf für seine Chefin verfasst hat.
Die vermeintliche Täterin.
Ja, genau. Und so lässt die Polizei sich von diesem Nachruf nicht unbedingt von seiner Unschuld überzeugen und sie versuchen so ein bisschen nachzuforschen, was an diesem Abend passiert ist. Sie finden heraus, dass er ziemlich genau um den Todeszeitpunkt von Amber herum versucht hat, über Snapchat Freunde zu kontaktieren, die er gebeten hat, ihm bei etwas zu helfen. Aber als dann keine Antwort kam, hat er dann später geschrieben, dass es gut sei, dass er keine Hilfe mehr bräuchte. Und auch Kameraaufnahmen lassen so seinen Weg total rekonstruieren. Also England im Ganzen, also die gesamte britische Insel, nicht nur England, sondern das gesamte UK, alles, was da drumherum ist, ist ja relativ stark überwacht im öffentlichen Raum. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Nee, ich wusste es nicht. Nee.
Das hat man gerade in den britischen Großstädten irgendwann begonnen, weil gerade auch London oder auch Glasgow Städte sind mit einer sehr, sehr hohen Kriminalitäts- und Gewaltrate, auch gerade sowas, was Jugendkriminalität, Jugendgewalt angeht. Also London, Glasgow und auch nordenglische Städte haben teilweise eine unglaubliche Rate an Messerübergriffen. Wenn dann hier irgendwie alle paar Wochen mal in Deutschland ein Übergriff mit einem Messer, eine Messerstecherei irgendwo stattfindet und die Kommentarspalten von irgendwelchen sozialen Medien voll davon sind, wie gewalttätig unser Land geworden ist, was sicherlich teilweise auch in der Spitze zutrifft. In England ist dieses Problem exponentiell größer und deswegen hat man da irgendwann angefangen, sehr, sehr flächendeckend zu überwachen. Mhm. Das kommt dann eben auch in anderen Ermittlungen zugute. Also man kann jetzt komplett seinen Weg rekonstruieren. Man weiß, wann er sich mit Amber getroffen hat, ab wann er dann wieder alleine auf dem Weg in die Unterkunft war. Der Pflegevater meldet sich und sagt aus, dass Connor an diesem Abend, als er sich mit Amber getroffen hat, die Pflegeeltern angerufen hat. Und das fanden die schon seltsam, weil lange kein Kontakt mehr bestand. Und er hat dann quasi einfach erzählt, dass er sie getroffen hat und dass sie auf einmal komisch geworden ist und das Treffen dann beendet wurde. Und die Pflegeeltern hatten sich schon gefragt, warum er sie anruft und ihnen das erzählt, weil, wie gesagt, längere Zeit kein Kontakt mehr stattfand. Und das kam ihnen so sehr aus der Luft gegriffen vor. Und all das nimmt die Polizei jetzt irgendwie als korrelierende Verdachtsmomente gegen ihn. Also dieses seltsame Verhalten den Pflegeeltern gegenüber, diese Snapchat-Nachrichten, dieser Facebook-Nachruf. Und sie gehen also davon aus, dass er der Täter ist. Und sie können auch auf diesen Kameraaufnahmen sehen, dass er auf seinem Heimweg an verschiedenen Orten Halt macht und verschiedene Kleidungsstücke entsorgt. Mhm. Die können sichergestellt werden und es sind dann tatsächlich die Kleidungsstücke von Amber, teilweise aber auch von ihm, also Dinge, die irgendwie tatrelevant sind. Und so ist dann klar, dass er der Mörder seiner Schwester ist und tatsächlich korreliert auch seine DNA mit DNA, die an der Leiche gefunden ist, sodass man dann also nachweisen kann, dass er versucht hat, seine Schwester zu vergewaltigen und als es dann nicht funktioniert hat, sie erwürgt hat.
Wow.
Ja, wie gesagt, dieser Stephen Corrigan, dieses andere Stück Scheiße, kam dann halt einen Tag später vorbei, hat die Leiche gefunden, war total unabhängig. Also die kannten sich nicht, der wusste nicht irgendwie von Connor, dass da die tote Schwester liegt. Der hat die wirklich komplett zufällig gefunden und getan, was er getan hat halt.
Unglaublich, ne? Also wirklich unglaublich. Das ist ja,
es ist so
also das, was für ein Zufall das ist, Entschuldigung, dass das ausgerechnet jemand mit offensichtlich so einer Neigung eine Leiche findet, ne?
Ja, was es aber auch für ein trauriger Zufall und für ein ekelhafter Zufall ist, dass dieses arme Mädchen auf so viele Wichser in ihrem Leben trifft, ne? In Leben und Tod. Also
total.
Ja, und so steht die Polizei dann quasi vor dieser Aufgabe, drei Männer zu bestrafen, die allesamt innerhalb von 4 Monaten dieses Mädchen ja aufs Tiefste erniedrigt, belästigt und eben auch ermordet haben. Also den Jungen von der Party, diesen Stephen Corrigan, der die Leiche vergewaltigt hat und eben am schlimmsten den Bruder, der ihr das Leben genommen hat, auch in einem sexuellen Übergriff. Und das Urteil gegen Connor Gibson ist gerade erst gefallen, also jetzt vor einigen Tagen. Das ist noch ganz, ganz frisch.
Was hat er bekommen?
Weiß man nicht genau. Also es ist so, dass das schottische Strafmaß halt auch so ist, dass beispielsweise eine lebenslange Haftstrafe zeitlich nicht klar definiert ist. Also der ist zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, mindestens aber 22 Jahre. Also das Gericht hat festgelegt, dass er nach 22 Jahren frühestens irgendwie Haftprüfung beantragen kann.
Puh, das ist eine lange Zeit. Ja.
Aber eine angemessene Zeit.
Ja.
Ich meine, hier wurde nicht nur ein Leben genommen, auf somit die ekelhafteste Art und Weise, also ich finde den Sexualmord noch mal ekelhafter als einen Mord generell, ja, sondern hier wurde ein Leben genommen durch jemanden, der, auch wenn Probleme da waren, die größte Bezugsperson für dieses Mädchen war. Also mehr, mehr Verrat und mehr Hinterhältigkeit und Hurensohnigkeit geht nicht. Ja?
Nee, auch eine größere Verletzung kann man ihr nicht zufügen.
Richtig, richtig.
Das ist einfach so, sehr schlimm. Ist das, hier ist noch ein Bild, da ist so ein Typ mit Hemd und Krawatte und Brille, ist er das?
Ja, das ist vom Prozess, ja.
Ja, okay. Also auf jeden Fall mittlerweile zum Mann gewachsen, wie man sieht.
Ja.
Nicht mehr so kindlich.
Er wird jetzt mindestens 22 Jahre im Gefängniszeit haben, zum Mann zu wachsen und wie ein richtiger Mann sich mit seinen Fehlern auseinandersetzen zu können und hoffentlich sowas wie Reue zu empfinden. Also
ich denke mir immer, kann man sich wünschen. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, wenn ich sowas höre, auch immer nur, was er ja auch selbst für ein Opfer ist, ne? Also die beiden hatten halt einfach eine ganz schlimme Kindheit und er hat zusätzlich diesen emotional-sozialen Förderbedarf. Also das bedeutet ja auch, dass er eben einfach nicht normal tickt im emotionalen und sozialen Bereich, ne? Also nicht mit allem klarkommt, so gut wie man es in der Regel, sagen wir mal, in der Norm oder sowas sieht, ne? Und das bedeutet einfach, dass wenn jetzt so eine Person, und der ist ja jetzt ins Gefängnis gekommen, wird dann ungefähr auch so alt jetzt sein, wie er ins Gefängnis gehen muss oder keine Ahnung, wie alt er jetzt ist, vielleicht Anfang 20 oder Ende oder fast 20, keine Ahnung, und jetzt nochmal über 20 Jahre lang ins Gefängnis kommt. Ich weiß nicht, ob sowas jetzt einen Menschen dann irgendwie wieder resozialisieren kann oder irgendwie therapieren kann oder sowas, weißt du? Also es ist total schlimm.
Ja, wir haben da schon mal drüber gesprochen im Zuge der Nachbesprechung zu Frank Gust, weil da ja eine Zuhörerin geschrieben hat und mich kritisiert hat. Resozialisierung bedeutet ja, dass man einen Menschen wieder in die Gesellschaft einführt. Und auch hier muss ich sagen, Connor stand ja nie in der Gesellschaft so richtig.
Ja, und das ist ja die Tragik, ne? Das ist ja das Dramatische, was ich meine.
Genau.
Also ich finde es halt umso schlimmer für so jemanden, wenn du sagen kannst, es ist eine Person, die, keine Ahnung, ganz normal Teil der Gesellschaft geworden ist und so eine dunkle Seite in sich hat und jemanden umbringt, dann kann man von einer Resozialisierung sprechen. Ich finde, in so einem Fall wie jetzt bei ihm, muss man dazu sagen, dass in seinem Leben einfach auch extrem viel falsch gelaufen ist.
Klar.
Und dadurch, dass er halt einfach auch gewissermaßen zurückgeblieben war, frage ich mich auch, inwieweit man so eine Schuld ihm dann auch hundertprozentig zusprechen kann.
Naja, ich meine, auch in Schottland wird sicherlich evaluiert werden, inwieweit jemand strafmündig ist und straffähig ist. Da sind offensichtlich die Gutachter zu dem Schluss gekommen, dass er sehr wohl Überblick hat über das, was er tut, ne? Und ich gehe vollkommen d'accord mit dir, dass er ein Opfer war, dass er natürlich auch beschissene Karten vom Leben bekommen hat und dass er natürlich auch diese Einschränkungen, die er hatte, sicherlich auch irgendwie ihn im Leben gehandicapt hat. Aber das ist halt trotzdem keine Entschuldigung dafür, die Schwester zu vergewaltigen und zu erwürgen.
Nein, ist es auch nicht. Nein, und er wusste auch, was er da tut. Also das glaube ich auch, ne? Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es ihm jetzt, dass ihm das Gefängnis guttun wird oder dass es in irgendeiner Form reflektieren kann und zu einem gesunden Werturteil kommen kann, um zu sagen, okay, das war's, das war nicht richtig, was ich gemacht habe, um dann in 20 Jahren oder sowas wieder ein ganz normales Mitglied der Gesellschaft zu werden. Das weiß ich nicht, ob das klappen wird.
Also, dass er wusste, was er getan hat, zeigt sich ja alleine schon daran, dass er unmittelbar nach der Tat begonnen hat, Vertuschungshandlungen zu begehen. Ja. Da sieht man ja, dass er durchaus wusste, dass er was unglaublich Schlimmes getan hat und dass er dafür bestraft werden wird. Ich gehe aber auch weiterhin mit dir d'accord. Natürlich wird ihm das Gefängnis nicht gut tun. Der wird da, wenn er jemals wieder rauskommt, dann wird er natürlich kein produktives Mitglied der Gesellschaft sein. Der wird außerhalb der Gesellschaft stehen und höchstwahrscheinlich entweder auf der Straße landen oder schnell wieder im Gefängnis. Und eigentlich ist Gefängnis von jetzt an für ihn wahrscheinlich auch der beste Ort tatsächlich. Aber ich hatte angekündigt, dass wir über einen zweiten Fall sprechen werden und deswegen möchte ich diesen jetzt abschließen.
Okay.
Er ist, wie gesagt, es ist tragisch, ne, dass die beiden nicht diesen Halt ineinander ihr Leben lang gefunden haben, sondern dass quasi mit diesem Verlegen in die Pflegefamilie beide Leben so ein bisschen angefangen haben, auseinanderzudriften. Also wohingegen, wo sie quasi aufgeblüht ist und gute Dinge für sich entdeckt hat, wurde er irgendwie isoliert und mit seinen Unzulänglichkeiten konfrontiert, die er nicht überwunden hat. Und schließlich hat er ihr dann in einer schweren Situation, wo sie sowieso schon mit dieser Vergewaltigung zu kämpfen hatte, dann eben auch noch das Leben genommen. Also das ist an Dramatik kaum zu überbieten.
Nee.
Aber ich denke, wir haben da alles zu gesagt. Ich bin gespannt auf die Reaktionen unserer Zuhörer auf Instagram und auch auf die Reaktionen und Diskussionen zu dem Fall. Was denkt ihr denn? Mindestens 22 Jahre Haftstrafe angemessen? Eher mehr, eher weniger? Hat so ein Mensch nach dem Gefängnis noch die Chance auf ein in Anführungsstrichen normales Leben oder ist für den quasi Knast-Endstation ab jetzt? Ich hatte angekündigt, dass der zweite Fall, den ich nur kurz anreißen wollte, Parallelen zum heutigen Fall aufweist. Parallelen weist er allerdings nur insofern auf, als dass auch hier ein Sexualmord im Mittelpunkt steht.
Ja.
Am Abend des 4. November 1981, also wiederum November, also selbst der Monat ist gleich, hat Friederike von Möhlmann, 17-jährige Gymnasiastin, gerade ihre Chorprobe in Celle in Niedersachsen beendet und möchte, wie sie es schon so oft getan hat, nach Hause trampen. Also wie auch ich es früher extrem gerne getan habe. Gegen 19.30 Uhr hält ein Wagen und nimmt sie mit. Dieser Wagen fährt allerdings nicht zu ihrem Wohnort, wie abgesprochen, sondern biegt in einen verschwiegenen Waldweg ein. Der Fahrer überwältigt die 17-Jährige, vergewaltigt sie und metzelt sie anschließend mit einem Messer nieder. Also der sticht auf sie ein und also sie hat keine Chance, irgendwie zu entkommen und zu überleben.
Ja.
Die Polizei bzw. Jäger finden dann die Leiche von Friederike von Möhlmann. Die Polizei nimmt schnell Ermittlungen auf und die Polizisten, ich habe super viele Interviews zu diesem Fall gesehen, weil das wie gesagt so ein Fall ist, der sich eben seit den 80ern quasi so durchzieht immer wieder mal und immer wieder in den Medien ist. Die Polizisten sind geschockt von der Brutalität, von diesem Niedermetzeln von so einem jungen Menschen, vom Kehle durchschneiden. Also die ist wirklich richtig, richtig schlimm zugerichtet.
Ja.
Aber es gibt unglaublich viele Spuren. Der Täter ist super schlampig vorgegangen. Man findet Reifenspuren und diese Reifenspuren führen zu einem Mann namens Ismet M. Ich glaube Ismet M oder Ismet H, ich weiß es nicht, auf jeden Fall Ismet. Die Polizei hat ihn direkt im Visier und untersucht dessen Auto und der hat sein Auto mit so kleinen Teppichen ausgelegt, mit so Zierteppichen. Und diese Teppiche und andere Schonbezüge des Autos, die passen zu Fasern, die an der Toten gefunden wurde. Also an der Leiche der vergewaltigten Friederike von Möhlmann wurden verschiedene Fasern gefunden. Die sind diesen Teppichen und Bezügen in Ismets Auto zuzuordnen. Es werden auch andere Spuren gesichert, die aber noch nicht auswertbar sind. Der Mann hat kein Alibi, wird dann vor Gericht gestellt für diesen Sexualmord und zu lebenslanger Haft verurteilt, 1982. Allerdings legt sein Anwalt Berufung gegen dieses Urteil ein und 1983 wird er schließlich freigesprochen. Das Ursprungsurteil wird aufgehoben und er wird freigesprochen von einer übergeordneten gerichtlichen Instanz, die irgendwelche Zweifel an seiner Schuld gefunden haben.
Ja.
Der Fall ist also quasi abgeschlossen. Der Mann ist freigesprochen und der Mord an Friederike von Möhlmann gilt automatisch als Cold Case. Ihr Vater, Hans von Möhlmann, gibt allerdings keine Ruhe. Der versucht immer wieder, die Behörden anzustoßen, den Mord an seiner Tochter aufzurollen, neu aufzurollen. Und der geht auch immer wieder an die Medien. Ich habe den auch sehr oft in den Medien gesehen. Der ist mittlerweile leider verstorben.
Ja.
2012 veranlasst er dann eine erneute Untersuchung der Kleider seiner Tochter. Und da werden jetzt DNA-Spuren gefunden, die damals nicht sichergestellt wurden. In den 80ern hätte man damit auch noch nichts anfangen können. Und dieses DNA-Material ist identisch mit DNA von Ismet H., der ja bereits einmal schuldig gesprochen und einmal freigesprochen wurde für diesen Mord an Friederike von Möhlmann. Das heißt, man weiß jetzt hundertprozentig im Prinzip, dass er der Täter ist, denn an ihrer Unterwäsche befindet sich sein Sperma.
Ja.
In Deutschland darf allerdings eine Person nicht zweimal für das gleiche Verbrechen angeklagt werden. Das heißt, mit dem Freispruch ist er nicht mehr anklagbar. Das haben die Väter des Grundgesetzes damals so als Schutz für Unschuldige geschaffen, weil in der Nazi-Zeit häufig juristische Prozesse ja wirklich nur der Show gedient haben. Also da wurden dann, wenn es dann dem System gepasst hat und der Partei gepasst hat, wurden dann Menschen, die eigentlich unschuldig sind, da wurden dann Freisprüche einkassiert, Leute wurden doch schuldig gesprochen, es wurde sehr willkürlich gehandelt. Und als das Grundgesetz verabschiedet wurde, hat man gesagt, man muss bestimmte juristische Riegel einbauen, um solche Fälle künftig einfach zu unterbinden, hat eben diesen juristischen Grundsatz festgelegt, dass man nicht zweimal für die gleiche Tat angeklagt werden darf. Jetzt hat man also diese Situation, dass der Täter quasi überführt ist, allerdings schon freigesprochen. Er kann also nicht mehr für sein Verbrechen angeklagt werden. Der Anwalt von Hans von Möhlmann geht jetzt her und startet eine Petition, die dann an den Bundestag geschickt wird, wo eine Gesetzesänderung angeregt werden soll. Das wird von Juristen damals schon nicht besonders positiv aufgenommen. Also gerade die Deutsche Anwaltskammer stellt sich gegen eine Änderung dieses Gesetzes. Man möchte das gerne so behalten. Allerdings wird die Verfassung tatsächlich Ende 2021 geändert.
Ach, okay.
Nach der neuen Gesetzeslage seit Ende 2021, da hat der Deutsche Bundestag eine Erweiterung dieses Gesetzes beschlossen. Und das besagt im Kern, dass in Fällen, die nicht verjähren, also Mord, Kriegsverbrechen, Völkermord, Terrorakte, sowas in der Art, durchaus ein zweiter Prozess möglich ist, wenn neue Spuren oder relevante Hinweise, Beweise gefunden werden, die beim ersten Mal nicht verfügbar waren.
Okay, ist ja interessant.
Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt kann man Ismet H. jetzt wieder anklagen, denn jetzt hat man diese DNA-Spuren, diese Spermaspuren, die beim ersten Prozess nicht relevant waren, nicht gefunden waren, nicht auswertbar gewesen wären. Und man kann ihn also wieder des Mordes und der Vergewaltigung anklagen.
Es hat 9 Jahre gedauert, nachdem die gefunden wurden. Das ist doch krass.
Ja, genau. Die Staatsanwaltschaft Verden startet nun also die Ermittlung gegen ihn und informiert ihn, dass er ab sofort als Beschuldigter in einem Mordprozess gesehen wird und ihm wird die Auflage gegeben, weil er halt mittlerweile total in der Gesellschaft verwurzelt ist. Also der ist berufstätig, der hat Familie, der hat ein Haus, der ist total verankert. Der kommt nicht in Untersuchungshaft, bis der Prozess startet, sondern der hat einfach nur die Auflage, sich zweimal die Woche bei der Polizei zu melden. Dann wird halt irgendwann ein Prozessdatum festgesetzt und da soll dann diese Tat halt neu verhandelt werden.
Ja.
Da gab es auch recht krasse Bilder vom Stern-TV oder Spiegel-TV, wo ein Reporter versucht, diesen Mann bei sich zu Hause zu interviewen, unangekündigt, und der ist nicht da und dessen Sohn macht halt die Tür auf und der ist vielleicht so 16 oder so. Und dann wird er so gefragt, ja, wissen Sie, dass Ihr Vater ein Mörder ist? Was sagen Sie denn dazu? Und der Junge ist halt sichtlich überfordert, ne, weil der natürlich, kennt ja die Story und weiß natürlich nicht, was er, ich meine, der ist halt safe hin und her gerissen, ne, weil das ist dein Vater, ne, und du kennst das und du weißt halt aber eigentlich auch, dass der schuldig ist, ne.
Ja.
Tat mir auf jeden Fall ziemlich leid, in diesem kurzen Ausschnitt.
Ich meine, der arme Junge, ne, klar.
Ja.
Das glaube ich dir.
Zu diesem Prozess an sich kommt es allerdings nicht, denn Ismet H.'s Anwälte legen wiederum Widerspruch ein gegen diese erneute Anklage wegen Mordes. Und das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, also die höchste juristische Instanz in Deutschland, kippt nun diese Wiederaufnahme des Verfahrens und erklärt die Ende 2021 erlassene Gesetzesänderung des Bundestages für verfassungswidrig. Also die existiert nicht mehr. Wir sind also wieder bei dem Stand, dass man in Deutschland nicht zweimal für eine Tat angeklagt werden darf. Ich habe Juristen gehört, die das feiern, die das gut finden, die halt sagen, damit wird halt Rechtsfriede geschaffen, damit wird eine Verbindlichkeit auch des Rechtssystems gewährleistet und hergestellt und irgendwie, ja, solche juristischen Fallstricke wie halt eben in der NS-Zeit, das kann vermieden werden, solche Willkür der Gerichte. Und ich sehe das, ne? Ich sehe dieses Argument voll, ne? Aber ich denke mir.
Ja, natürlich, ja.
Ich denke mir aber auf der anderen Seite, wir reden immer von DNA-Material quasi als dem schlagenden Beweis in so vielen Straftaten. Und mir will nicht in den Kopf, dass es keine Ausnahmeregelung gibt. Also, dass man dann wirklich im Zuge dessen, dass man eigentlich Unschuldige schützen möchte, in Kauf nimmt, dass man auch überführte Täter schützt.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich meine, man hat DNA, man hat Sperma in ihrer Unterwäsche gefunden. Das beweist ja noch nicht seine Täterschaft hinsichtlich eines Mordes. Es ist natürlich schwer zu begründen. Alles andere ist schwer zu begründen, ne? Keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es noch kein Beweis für den Mord. Und auf der anderen Seite kann ich in dem Zusammenhang, also unabhängig von diesem riesigen Drama und diesem Chaos für die Familie, was mir wirklich von Herzen leid tut, aber auch nicht ganz verstehen, wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass es doch den Mord beweist, warum man jetzt diese, ja, ich weiß nicht, ich meine, das Grundgesetz ist unantastbar, ne? Das ist schon so, dass man wirklich sehr vorsichtig damit umgehen sollte. Ich sehe das grundsätzlich auch, aber ich gebe dir schon ein Stück weit recht, als dass ich in so einem begründeten Fall, wenn es denn ein solcher ist, vielleicht mal über eine Ausnahme nachdenken müsste. Ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen.
Ja, ich sehe da ja auch kein Rütteln am Grundgesetz. Das Grundgesetz ist für mich tatsächlich auch unantastbar. Und das ist so, wie es geschrieben steht, tatsächlich auch ein guter juristischer Boden für unsere Demokratie.
Definitiv. Auf jeden Fall. Das ist unsere Verfassung. Wir können total dankbar sein, dass wir sie haben.
Ja, das ist ein durchdachtes und stabiles Fundament für einen demokratischen Staat. Punkt. Aber der Punkt ist scheiße, dieser eine, ganz klar.
Ich meine diese Erweiterung, es geht ja um eine Erweiterung, die wirklich natürlich auch total explizit ist und sehr speziell ist, aber offensichtlich auch eine gewisse Begründung hat. Und ja, schwierig. Also das heißt aber, er ist jetzt ganz normal, er ist jetzt wieder ein freier Mann, Ismet H.
Er ist ein freier, unantastbarer Mann. Man muss sagen, dass offensichtlich auch die Karlsruher Richter im Bundesverfassungsgericht sich die Sache nicht leicht gemacht haben. Also dieser Entschluss ist mit einer ganz dünnen Mehrheit zustande gekommen. Also da gab es offensichtlich auch innerhalb des Bundesverfassungsgerichts Leute, die das anders gesehen haben, die eher auf unserer Seite standen. Aber gut, es ist, wie es ist, ne? Diese Verfassungsänderung, also die Gesetzesänderung ist quasi wieder rückgängig gemacht worden, die 2021 beschlossen wurde, denn auch Politiker, auch der Bundestag, muss sich eben beim Erlassen von Gesetzen an den juristischen Boden halten, auf dem das alles steht, ne? Und ja, so ist dieses Gesetz eben nichtig. Und auch da, ähnlich wie im Vorfall Amber Gibson, würde mich einfach ganz, ganz stark interessieren, ihr da draußen, unsere Insta-Community, wie seht ihr das? Habt ihr das verfolgt? Habt ihr diesen Fall verfolgt? Was haltet ihr von dieser Gesetzeslage? Ich meine, wir sind alle keine Juristen, keine Vollprofis, die meisten von euch vermutlich auch nicht, aber mich interessiert einfach so aus menschlicher Sicht, was ihr von diesem Gesetz haltet und wie eure Gedanken dazu sind.
Ja, mich auch.
Stichwort Insta-Community, wenn ihr uns zuhört und kein Teil der Insta-Community seid, dann werdet doch bitte ein Teil davon. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht und nachdem wir meinen Wunsch nach 3000 Followern dieses Jahr jetzt relativ deutlich schon geschafft haben und jetzt auf die 3300 zugehen, das wäre doch schön, wenn wir die vor Weihnachten noch schaffen würden. Also helft uns bitte dabei. Wenn euch gefällt, was ihr hört, macht bitte Werbung für uns bei Leuten, wo ihr wisst, dass die gerne True Crime hören. Erzählt von uns, teilt uns in euren Stories, teilt unsere Folgen, erzählt von uns. Wenn ihr richtig, richtig geil findet, was ihr hört, gebt uns einen Kaffee bei Ko-fi aus, sucht unsere Wunschlisten bei Amazon auf, folgt uns bei YouTube. Man munkelt, da kommt bald ein bisschen Leben in die Geschichte. Da könnt ihr jetzt auch Kanalmitglieder werden. Da wird jetzt hoffentlich auch ein bisschen mehr passieren in nächster Zeit. Und da wird man demnächst bald Merchandise kaufen können. Also ab, wann haben wir gesagt? Nächsten Monat,
Ja, genau. Also eigentlich jetzt, war vielleicht auch schon ein bisschen vorher.
Es lohnt sich also auch, uns bei YouTube zu folgen, um da auf den Merch-Store zuzugreifen und dann demnächst vielleicht auch wieder ein bisschen Leben da zu bekommen. Ja, das war's. Instagram, YouTube, Ko-fi, ja.
Genau, ist natürlich ein kleiner Werbeblock von uns, ist klar, aber wenn ihr an so einer Kanalmitgliedschaft interessiert seid, bekommt ihr auch so süße kleine Badges, die von uns gestaltet wurden, die dann an eure Profilbilder gehangen werden. Wie genau das aussieht, weiß ich noch gar nicht. Also die Badges gibt's, aber ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man die an sich dranhängert. Und es gibt sogar extra Emojis, darunter den Sei kein Dirnenspross Emoji und den Kim Jong Fabi Un Emoji. Also auf jeden Fall lohnenswert, würde ich sagen.
Und ich erneuere auch nochmal einen Aufruf, den wir schon lange nicht mehr gestartet haben, ohne dass Daniel das jetzt weiß. Wenn ihr selber Geschichten schreibt, Thriller, Kurzgeschichten, Horrorsachen, schickt uns die. Ich habe nochmal Bock auf eine neue Mitternachtsgeschichte.
Ich auch. Ich habe ja noch eine von der Devil, die ich noch aufnehmen muss. Liebe Devil, ich habe das nicht vergessen. Ich hatte bisher nur noch keine Zeit. Ne? Die ist auf meiner To-Do-List.
Sehr, sehr geil, Mann. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt endlich mal wieder ins Was-wäre-wenn starten?
Das finde ich super. Warte mal, ich öffne meine schlaue Liste. Wenn ich noch, jetzt muss ich erstmal scrollen, um die Liste zu finden. Normalerweise muss ich scrollen, um die Was-wäre-wenns zu finden. Lass mich mal schauen. Okay, warte. 1, 2. Ich hoffe, dass ich es noch einigermaßen hinbekomme.
Ja, also es sind ja zwei. Du hattest ja mehrere Szenarien zur Verfügung gestellt.
Ja, genau.
Und natürlich wurden auch zwei gewählt.
Also von den ersten drei hast du jetzt ein Ergebnis und von der zweiten hast du ein Ergebnis, ja?
Ja, genau.
Okay, dann sag mal vom ersten. Ich hoffe, ich mach's jetzt richtig.
C.
Okay, Fabian, möchtest du noch was trinken?
Schon lange leer, mein Getränk.
Ich weiß. Okay, Fabian, was wäre, wenn du nochmal 20 wärst?
Ja, keine Ahnung, ich wäre nochmal 20. Also es wäre jetzt nichts besonders Wildes. Ich würde wahrscheinlich das meiste so machen, wie ich es gemacht habe. Ich wäre halt einfach nochmal 20. So. Also ganz einfache Antwort.
Ganz ehrlich, super langweilige, mega lame Antwort.
Ja, aber ist halt, also wie ist das so? Bin ich jetzt einfach nochmal 20, aber ansonsten ändert sich nichts? Oder bin ich nochmal 20, also reise ich quasi 20 Jahre zurück, so zum 20-jährigen Fabian, aber habe jetzt irgendwie so das Wissen von heute oder bin ich...
Ja, klar.
Ach so. Ja, dann...
Ja, das wäre, als wäre sonst total doof, die Frage. Macht ja sonst gar keinen Sinn.
Dann würde ich all mein Geld nehmen, was ich irgendwie zusammenkratzen kann und in Facebook-Aktien stecken. So.
Okay, cool. Du kannst Facebook gründen, theoretisch. Ich weiß gar nicht, ob es das da schon... Na, wahrscheinlich nicht.
Nee, stimmt. Könnte ich gründen, ja. Aber da bin ich ja wiederum zu faul.
Muss schnell zum ja. Wunderkind gehen werden, nach, wo haben die studiert? Harvard?
Ich glaube, ja.
Dich da irgendwie einschreiben? Ja.
Nee, reicht mir einfach. Ich würde wahrscheinlich wirklich Aktien kaufen von Unternehmen, wo ich weiß, dass die steil gehen und dann einfach...
So Google-Aktien oder sowas.
Ja, sowas. Google, Facebook, Insta, keine Ahnung, dann halt irgendwie, ja. Also ich würde wahrscheinlich sonst mein Leben wirklich so leben, wie es war, aber wäre dann halt stinkreich, weil ich die richtigen Aktien gekauft hätte.
Würdest du dann rückblickend betrachtet irgend so eine Sache nicht machen oder irgendeine andere Sache anders machen?
Ja klar, aber das ist jetzt zu privat.
Okay, alles gut. Okay. Also gibt's schon, du würdest es nicht eins zu eins gleich leben, es gäbe schon gewisse Stellschrauben, die du verändern würdest.
Nee, es gibt safe so 3-4 Abzweigungen in meinem Leben, die ich anders genommen hätte mit anderem Wissen oder wenn ich zu dem Zeitpunkt eher auf mein Bauchgefühl gehört hätte. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen, aber da will ich jetzt auch nicht drüber sprechen. Also
okay.
Ich sag mal so, ich habe mich ja in der Johanna-Folge, als Helena bei uns zu Gast war, habe ich mich ja geoutet hinsichtlich meiner meiner depressiven Episode. Und die wäre mir auf jeden Fall weitestgehend erspart geblieben, wenn ich eher auf meinen Bauch gehört hätte. Aber klar, ich meine, ich glaube, der Mensch, der dir erzählt, dass er 20 Jahre zurückgehen würde und würde alles von A bis Z genauso machen, wie er es gemacht hat, der lügt, glaube ich. Ich glaube, jeder hat...
Ja, das glaube ich auch.
Also oder wenn es so ist, dann Glückwunsch an diese Person, dann alle Hüte ab, freu ich mich sehr
alles,
für dich.
Alles richtig gemacht, ja. Ja, genau. Also ich denke mal...
Ich glaube, das gibt es nicht.
Ich weiß nicht. Also ich... Keine Ahnung, vielleicht irgendwelche Sport-Superstars. Die haben wahrscheinlich alles mehr oder minder richtig gemacht, zumindest vieles.
Ja, keine Ahnung.
Leute, die eine gewisse krasse Karriere eingelegt haben, die haben wahrscheinlich in jungen Jahren auf das richtige Pferd gesetzt.
Ja, naja, aber ich bin gespannt, was die zweite, was wäre, wenn, was das zweite Szenario ist, weil das hat jetzt ja nicht so viel hergegeben.
Ja, muss man sagen, A, B oder C.
F.
Kacke, was soll das denn jetzt? Also D, E, F, also ist es das dritte, ja. Ja, jetzt ist das Problem, ich habe auf meinem Zettel handschriftlicher Natur 4 Sachen stehen und da bin ich mir nicht mehr sicher, welches ich genommen habe. Deswegen werde ich dir jetzt noch 3 Fragen stellen. Nummer 1, Fabian, was wäre, wenn du nur noch eine Obstsorte in deinem Leben essen dürftest? Welche wäre das?
Boah, Wassermelone, Erdbeere, Ananas.
Eine.
Warte. Also ich lasse mir gerade so dicht durch den Kopf gehen, die ich am liebsten mag.
Du denkst laut.
Ja, Wassermelone, Erdbeere, Ananas, Blaubeere, Banane. Scheiße. Ich wüsste nicht, was ich davon... Also ich glaube tatsächlich, wenn es sein... Oh, Kirschen sind auch verdammt geil. Wenn ich mich für eine Sache entscheiden müsste, dann würde ich hoffen, dass Melone als 1 gilt und würde Melone sagen, dann hätte ich wenigstens Honig und Wassermelone. Aber... Es ist hart. Also nie wieder die anderen geilen Sachen, das würde mir schon weh. Oh, Kiwi, verdammte Scheiße, Kiwi ist auch so gut. Oder Litschis. Nee, es wäre Melone.
Ja, Litschis wären es bei mir nicht. Echt eine Melone? Okay.
Ja.
Ja, krass.
Was wär's bei dir?
Gute Frage. ich stehe ja komplett auf Nektarinen, wenn sie reif sind, ne? Also nicht diese harten Dinger, sondern wirklich so reife Nektarinen. Und jetzt nicht so der Klassiker, glaube ich, ist auch vielleicht für viele zu lame, aber ich finde es total lecker.
Ich finde Nektarinen geil.
Die sind ziemlich weit oben. Am besten ich mag diese Platt-Nektarinen, weißt du, es gibt diese Platt-Pfirsiche. Ich habe da immer Sorge, dass die auch irgendwie so platt gezüchtet wurden. Keine Ahnung, ob es die in der freien Natur gibt. Aber die schmeckt mir, glaube ich, mit am besten. Aber ich bin auch ein riesiger Fan von Mango und tatsächlich auch von Birnen. Und
Ja.
natürlich, ach, alles Lug und Trug. Quatsch, Quatsch. Meine Lieblingsobstsorte sind Pflaumen. Ich
Ja.
liebe Pflaumen. Ich habe ja im September Geburtstag und das ist immer für mich das Highlight. Ich liebe Pflaumen und Zwetschgen.
Ich habe auch gerade noch gedacht, Pflaumen, Zwetschgen eigentlich auch geil, Mango geil und ja, diese Plattpfirsiche, Bergpfirsiche, die sind auch total geil. Aber ich habe gerade überlegt, so als kleines Loophole für mich, weil ich ja auch Erdbeeren liebe, sind Erdbeeren nicht streng genommen irgendwie Steinfrüchte oder
Sind
Nüsse, weil
Nüsse.
das irgendwas,
Ja, genau.
ja. Also die kann ich ja immer noch essen, das ist
Kannst du
klar, klar.
ausklammern. Ich
Ja.
drücke ein Auge zu auf jeden Fall.
Sehr geil. Du hattest gesagt, du hast noch
Ja,
zwei.
was wäre denn, wenn du für einen Tag lang ein Tier sein dürftest? Welches wäre das?
Einer von meinen beiden Hunden wäre ich gerne, weil ich einfach sehen will, was die beiden Arschgesichter für ein geiles Leben bei mir haben. Ja, den ganzen Tag irgendwie das Bäuchlein gekrault bekommen, gefüttert, spazieren
Fändest du
gehen
das
und.
nicht, fändest du es nicht irgendwie schräg, von dir selbst das Bäuchlein gekraut zu bekommen?
Nee, ich würde es gut finden. Und weil ich will wissen, warum. Weißt du, weil die haben wirklich ein geiles Leben. Ja, die schlafen im Bett, die liegen auf der Couch, die gehen spazieren, die werden gefüttert, die werden gekrault und trotzdem schaffen die es dann immer irgendwie so motzig depressiv rumzuliegen, wenn man sich gerade mal nicht mit denen beschäftigt. Und ich wüsste einfach gern, was in diesem Moment in diesen kleinen in diesem Köpfchen vorgeht.
Ja, die sind einfach verwöhnt, ist ja wohl klar.
Das sind so verwöhnte Miststücke, das kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Was wärst du für ein Tier?
Also, auf jeden Fall sehr wahrscheinlich ein Adler.
Auch sehr geil, ja.
Das sind nicht meine Lieblingstiere, aber ich würde mal gerne, total gerne wissen, wie es ist, wenn man fliegen könnte. Und dann wäre, glaube ich, so ein Adler ein ziemlich cooler Vogel.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, also irgendwie. Also auf jeden Fall, jetzt würde ich keine Taube nehmen oder so, die sind ja dann eher auch nicht so angesehen, sagen wir mal so. Und auch so eine Amsel, wenn ich schon die Wahl habe, dann irgendwie so einen coolen, so ein Adler oder so ein Bussard oder sowas wäre schon cool. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Was ist dein drittes Szenario?
Was wäre, wenn dir beim Tauchen auffallen würde, dass unter dir ein U-Boot fährt?
Boah, weiß ich nicht. Da würde ich mir, glaube ich, wirklich in die Hose kacken. Ich habe gerade überlegt, was schlimmer wäre, ein Hai oder ein U-Boot. Ich weiß es nicht. Es ist, glaube ich, ein unheimlich gruseliges Gefühl, wenn so ein Ding unter einem fährt. Keine Ahnung, das ist so ein skurriles Szenario, da kann ich mich jetzt gerade nicht reinversetzen.
Also, ich meine, das mal irgendwann das YouTube-Video gesehen zu haben. Also, ich würde mir auch übelst in die Hose machen, weil das einfach so ein massives, so ein Metallschwein ist, weißt du? So
Ja,
ein
genau.
riesen Apparat, weißt du? Und du weißt einfach, das Ding fährt, wenn es so unter dir her schwimmt, ist es ja auch super schnell, hat eine massive Power. Ist wahrscheinlich hochgradig irgendwie bewaffnet. Und ich weiß nicht, das ist wie so ein Zug, weißt du, du hast einfach null Chance und ich glaube, dieser Schockmoment, der muss einfach unglaublich schlimm sein. Also ich finde halt, mit so wilden Fischen oder so rechnet man ja ein Stück weit, wobei ich auf gar keinen Fall ein Hai oder so ein Orca oder sowas treffen wollen würde. Aber ich glaube, so ein U-Boot, dann wäre ich also, glaube ich, direkt weg. Ich glaube, ich wäre direkt K.O., ohnmächtig, geht nichts mehr.
Ja, wobei du hast jetzt gesagt, die wären wahrscheinlich hochgradig bewaffnet. Das muss ja kein militärisches U-Boot sein, aber
Ja.
trotzdem würde mich das nerven. Und ja, Orcas. Ich weiß auch nicht, ob ich lieber einen Hai oder einen Orca treffen würde. Ich habe jetzt irgendwie Videos gesehen, wie Orcas irgendwie einen Delfin angreifen. Das sind echt so die Hooligans der Meere. Die haben so guten Ruf nach Free Willy und so, ne? Aber das sind auch ganz schöne Wichser. Egal, ich will jetzt da nicht so ins
Ja,
Detail.
also ich meine, so ein Hai würde dich ja einfach direkt fressen, aber so ein Orca würde erst mit dir spielen.
Aber interessanterweise,
Vermutlich.
also wahrscheinlich würden die Haie dich ja gar nicht fressen, weil die lassen ja meistens los, wenn die merken, dass du eben doch kein Beutetier bist. Und ich habe mal irgendwann so einen Forscher gesehen, der irgendwie die Theorie hat, dass wenn Haie einen so im seichten Wasser angreifen, dass die so wie eine Katze halt so mit einem spielen wollen. Also dass so ein Spieltrieb ist, den die ausleben. Und gut, dann ist halt irgendwie das Bein weg, weil wenn so ein Hai spielt, dann ist das halt irgendwie anders als wenn, weiß ich nicht, also das ist halt nicht kompatibel mit unserem Spielen und mit unserer Körperstruktur und so, ne? Aber es gibt halt irgendwie, es gibt halt Theorien, die nahelegen, dass Haie halt Menschen selten irgendwie in Vernichtungsabsicht angreifen.
Ja, das mag sein. Ich meine, die haben halt so diese Fratze, vor der wir Angst haben, ne? Mit diesen gefletschten Zähnen und so. Und man weiß einfach um deren brachiale Bisskraft und Gewalt dahinter und einfach diese Schnelligkeit, die sie haben und diese Dunkelheit, aus der sie dann irgendwie auch auftauchen. Und das ist ja so ein bisschen auch, glaube ich, so diese Naturangst, die Urangst, die da ein bisschen auch mitschwingt. Von daher, weiß nicht, also Haie live zu treffen, ich glaube auch, dass sie super faszinierend sind, aber muss nicht sein. Definitiv, mir reichen Hai-Videos und selbst die finde ich schon beängstigend.
Was mich total fasziniert, ist einfach die Tatsache, dass Haie, also wenn man sich die Evolution ansieht und man sieht sich alle Lebewesen an, die es zur Dinosaurierzeit gab, was weiß ich, was Kreidezeitalter, Jurazeitalter, was weiß ich, wie das alles hieß. Und was alles verschwunden ist von der Erde und wie das Leben sich entwickelt hat und aus was für Tieren teilweise andere Tiere hervorgegangen sind, die besser an die aktuellen Lebensbedingungen angepasst sind, also wie die Evolution immer Wege gefunden hat, Lebewesen oder Arten zu erhalten, aber anzupassen, ja. Und wenn du dir aber den Hai ansiehst, der Hai ist im Prinzip seit seiner Erstform, seit dem Megalodon, im Prinzip komplett gleich. Der ist halt kleiner geworden, ja. weil die Futterquellen kleiner sind. Aber der Bauplan von so einem Hai ist genau gleich. Das heißt, während wir eine riesen Evolution durchlaufen haben, vom Homo Sapiens, Homo Erectus, all das, was wir durchlaufen haben, den Neandertaler verdrängt und uns als bessere Version durchgesetzt haben, der Hai war immer schon perfekt. Und das ist geil.
Ah ja, ja, es ist so. Es ist wirklich so. Der ist so einfach, wie er ist, so perfekt ist er auch, ne? Also, ich finde es auch faszinierend, dass diese Erde auch mit solchen Tieren teilen, die einfach schon so lange leben, ne? Also, so eine Spezies zumindest.
Ja, und auch punkto Tiefsee, ne, dass wir die einfach immer noch nicht erforscht haben, dass wir immer nicht wissen, was da...
Ja.
Ich hab neulich irgendwie so eine Hai-Doku gesehen, da hat ein Forscher Haie einfach mit so einem Sender ausgestattet, also er hat die gefangen und hat die mit so einem Sender ausgestattet und dann konnte der anhand des Senders, konnte der halt deren Bewegungen sehen. Und dann konnte der auch sehen, wie aktiv die sind, in was für Feldern, Zyklen die sich bewegen, was für große Reviere die haben, was für Wasserschichten die sich bewegen, also wie tief die runtergehen. Und der wusste halt, der konnte jede Nummer immer einem, also der wusste, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwie steht Alpha 1, dann ist das der und der Hai. Dann hat der sein Verzeichnis gehabt, dann wusste er, das ist ein Männchen, das ist so und so groß, ne?
Ja.
Und der hatte halt einen weiblichen weißen Hai markiert, der war 5 Meter lang. Und der war irgendwie relativ aktiv. Der war den Forschern so ein bisschen ans Herz gewachsen, weil die irgendwie öfter aufgetaucht ist und weil die irgendwie interessant so von ihren Gewohnheiten her war, ne? Und auf einmal ist dieser Hai halt verschwunden. Dieser weibliche weiße Hai. So, das Signal war nicht mehr zu orten. Und dann konnten die halt irgendwie auswerten, diese Blackbox, und haben dann gesehen, dass der in relativ flachem Wasser geschwommen ist. Also an der Wasseroberfläche in warmem Wasser und dann innerhalb von kürzester Zeit einen massiven Abfall in der Temperatur und der Tiefe des Wassers erlebt hat, also offensichtlich in die Tiefe gezogen wurde und dann seitdem kein Signal mehr. Das heißt, die wussten, irgendwas hat diesen Hai angegriffen und gefressen, aber was frisst einen 5 Meter großen weißen Hai? Und die wissen halt nicht, was hat diesen Hai gefressen.
Ja. Vielleicht wird das ein Orca packen?
Einer nicht, auf keinen Fall. Und die wissen halt nur anhand dieser Blackbox-Auswertung, dieser Hai wurde irgendwie im relativ oben in der Meeresoberfläche gecached und irgendwie hunderte Meter runtergezogen und dann da offensichtlich gefressen, aber keine Ahnung von was.
Super spannend sowas, ne? Und ich finde es auch faszinierend. Ich habe mal eine Doku gesehen, ich glaube, das war auch so ein gechippter weiblicher Hai, der, ich meine, vor La Réunion so ungefähr, ich lass mich nicht lügen, 100, 200 Meter vorm Strand, wo wirklich immer viel los ist, die ganze Zeit unterwegs war, also quasi auch hätte erreichen, hätte erreichbar sein können für die Schwimmer und so weiter und so fort. Und der war da unterwegs und hat aber nichts gemacht und ist dann weitergeschwommen nach Madagaskar, also zur nächsten Insel für den Hai machbar, nicht so weit weg. Und hat dort dann auch irgendwelche Menschen überfallen, ich meine sogar jemanden getötet. Ist das nicht krass zu wissen, dass du wusstest, dass wenn du es im Nachhinein erfährst, dass irgendwie 100 Meter entfernt so ein Killer die ganze Zeit lauerte? Also ich finde es krass.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch krass.
Ja, gleichzeitig habe ich halt Faszination für diese Tiere, so wie du auch. Ne? Ich glaube, man muss auch theoretisch gar nicht so viel Angst vor denen haben. Ne? Nee, das übrigens zum Thema Angst haben. Ich habe auch mal in so einer anderen Doku gesehen, dass man, wenn man in so einem Sumpfgebiet unterwegs ist, also bitte nicht nachmachen da draußen, ne? Und dort Krokodile sind, dass man quasi in diesen Gewässern erstmal auch schwimmen kann, also von der Theorie her, nicht angegriffen wird, im ersten Moment, vielleicht auch in den ersten Stunden, weil die Krokodile dich aufgrund deiner Größe für ein anderes Raubtier halten und die erstmal abchecken wollen, was ist das für einer. So, ja. Aber dann durch die Gewohnheit merken die dann eben, oh, du machst ja doch nichts und dann werden sie dich angreifen. Das, zumindest, das ist so der erste Moment, scheint dann relativ ungefährlich zu sein. Ich würde es aber nicht probieren wollen.
Ja, das sind so Tipps, die ich, glaube ich, nicht beherzigen würde, nachdem ich auch schon gesehen habe. Nee. Also wenn man auch schon gesehen hat, wie irgendwie Krokodile, weiß ich nicht, irgendwelche Wildtiere angreifen, die am Wasser irgendwie Wasser
ja, die sind ja auch
eben. Also
das sind ja auch solche Urmonster, die einfach nur komplett einfach so aufs Fressen programmiert sind.
Ja,
Ach, das habe ich jetzt ganz kurz vergessen bei den Haien. Entschuldigung, es gibt ja auch eine Form von Kannibalismus, ne? Wusstest
du
das?
Du meinst im Mutterleib?
Nee. Also es werden auch immer wieder Haikadaver gefunden, die einfach extrem große Bissspuren haben von anderen Haien. Die werden klar. Dann irgendwie, warum auch immer, greifen sich an und töten sich gegenseitig.
Ja, das ja, warum auch nicht, ne? Aber es gibt tatsächlich ja auch, ich weiß nicht, ob das bei allen Haisorten so ist oder bei einer speziellen, ich habe auf jeden Fall mal eine Doku gesehen, es gibt quasi einen Kannibalismus im Mutterleib. Also der weibliche Hai hat irgendwie quasi, der trägt 4 Embryos. Also der hat irgendwie, der trägt pro Eileiter irgendwie 2 Embryos. Und das jeweils stärkere Fötus frisst das jeweils schwächere Fötus, sodass sichergestellt wird, dass nur die beiden stärkeren geboren werden.
Das ist interessant, okay.
Also dass quasi im Mutterleib vor der Geburt schon die erste Auslese stattfindet. Ich weiß nicht, ob das alle Haisorten betrifft oder ob das irgendwie eine spezielle Sorte war. Aber ich habe da mal eine Doku gesehen und dachte mir so, alter Vater, ey, da fängt es quasi schon in der Gebärmutter fängt schon an mit dem Überlebenskampf, ne? Gut, letzten Endes bei uns ja auch so, dass keine Ahnung, das Spermium oder diese Kombination, dieser Daniel, der sich durchgesetzt hat, dieses Spermium, was dann letzten Endes sich durchgesetzt hat, wenn irgendein anderes gewonnen hätte, dann wärst du halt in einer anderen Form da. Nicht? Also dann wärst wahrscheinlich leicht abweichend, aber ein anderes Spermium bedeutet wahrscheinlich auch ein Stück weit einen anderen Bauplan. Ne?
Ja, auf jeden Fall, dann wäre ich jetzt Daniel. Okay, der war super flach.
Dünjül, keine Ahnung.
Dünjül.
Dunois.
Mein Name ist Dunois.
Ja, okay, damit verabschieden wir uns jetzt von euch mit dieser.
Wie wär denn dein Name?
Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Da, so weit kann ich jetzt nicht denken. Da bin ich jetzt zu unkreativ für.
François. Ich höre Dunois, du wärst François.
François, okay. Ja, war wieder schön mit dir. Wir haben auch dann geil abgeschweift. Ja. Also Haie, da vielleicht gucke ich mir jetzt noch eine Doku an, so nach der Aufnahme.
Ich habe jetzt auch so ein bisschen Bock.
Ja. Leute, guckt euch Hai-Dokus an. Das ist echt faszinierend.
Macht das. Aber passt auf, irgendwann bekommt ihr nur sowas von YouTube vorgeschlagen und das ist schwer, da wieder rauszukommen. Ist so.
Ja.
Ich spreche aus Erfahrung.
Naja, cool. Dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ciao.